Deutschlandfunk. Tag für Tag.
Guten Morgen und herzlich willkommen. Am Mikrofon begrüßt Sie Susanne Fritz. Und darum geht es heute in unseren Informationen aus Religion und Gesellschaft. Der Bischof aus der Burschenschaft, der evangelische Landesbischof Carsten Renzing, gehört einer schlagenden Verbindung an. Protestanten fordern in einer Petition, dass er sich distanziert. Heute ist Yom Kippur. Am wichtigsten jüdischen Feiertag wird gefastet und Ruhe gehalten. In Israel kommt das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen. Große Ehre, aber für homosexuelle Juden schwierig. An Yom Kippur lesen Gläubige in der Synagoge aus der Tora. Auch Textstellen, in denen schwule Männer verdammt werden. Und beim Aufräumen den Weg der Götter beschreiten. Die Japanerin Marie Kondo beglückt die Welt auf YouTube mit Aufräumtipps. Das Konzept hat shintoistische Wurzeln. Die evangelische Landeskirche in Sachsen gilt als sehr konservativ. Das trifft nicht bei allen protestantischen Christen im Land auf Verständnis. Zurzeit wird zum Beispiel heftig über die politisch-gesellschaftlichen Vorstellungen des evangelischen Landesbischofs Carsten Renzing diskutiert. Vor kurzem wurde bekannt, dass er Mitglied in einer schlagenden Studentenverbindung ist. Jetzt fordern protestantische Christen in einer Petition, dass sich der sächsische Landesbischof von der Verbindung und von antidemokratischen und nationalen Überzeugungen distanziert. Jennifer Lange hat mit Initiatoren der Petition und mit Vertretern der Sächsischen Landeskirche gesprochen.
Die Information taucht erstmals im Wikipedia-Eintrag zur Person Carsten Renzing auf. Der sächsische Landesbischof soll als Student einer schlagenden Verbindung in Frankfurt am Main beigetreten sein. Die Sächsische Zeitung fragt daraufhin nach. Renzing steht Rede und Antwort. Die Mitgliedschaft eine Art Jugendsünde, so der Tenor. Doch damit ist die Sache nicht vom Tisch. Eine Online-Petition aus Kirchenkreisen fordert klare Positionen vom Bischof. Mitinitiator Pfarrer Andreas Dorn aus Leipzig.
Es geht in der Petition darum, den Landesbischof der evangelisch-lutherischen Landeskirche in Sachsen aufzufordern, sich von neuen rechten Denkbewegungen abzugrenzen, einerseits und andererseits seine Mitgliedschaft in der alten Prager Landsmannschaft Herzinia zu beenden.
Die Mitgliedschaft zu beenden, lehnt Renzing bisher ab. Obwohl er nicht mehr aktiv sei und den Mitgliedsbeitrag nur pro forma zahle, will er die alten Bünde, die Freundschaften zu Einzelnen, nicht abreißen lassen. Warum ihm das so wichtig ist?
Das ist eine sehr persönliche Frage, die auch nur persönlich beantwortet werden kann und die nicht in der Öffentlichkeit diskutiert wird, sondern mit den Freunden.
Privatsache. So erklärt Renzing auch den Umstand, die Mitgliedschaft zuvor in seiner Kirche nicht erwähnt zu haben. Demgegenüber steht die Auffassung der Petitentinnen. Die Mitgliedschaft in einer Burschenschaft setze eine politische Duftmarke, die auf das Bischofsamt und damit die evangelische Landeskirche abfärbe.
Und damit hat nicht nur der Bischof, sondern auch die Landeskirche ein Problem.
Otto Guse, Präsident der Sächsischen Landessynode, sagt, die Sorgen dieser Kirchenmitglieder müsse man ernst nehmen, aber...
Ich persönlich teile diese Besorgnis nicht. Das liegt aber natürlich daran, weil ich selber eine westdeutsche Sozialisation habe. Ich komme zwar aus einer frommen Familie, aber wir waren ja in einer völlig freien Gesellschaft. Das ist ja in Sachsen völlig anders gewesen. Und da muss man natürlich schon darauf Rücksicht nehmen, dass bestimmte Positionen, die man im Westen völlig unproblematisch einnehmen konnte, hier große Beschwerden auslösen. Hier meine ich zum Beispiel die Position, dass man in einer schlagenden Verbindung ist.
Ist die Causa Renzing also eine Petitesse ostdeutscher Christen? Ganz so einfach ist es wohl nicht. Burschenschaften sind umstritten. Viele von ihnen gelten als politisch weit rechts, unter anderem deshalb, weil die Grenzen zwischen Patriotismus und Nationalismus verwischen. Renzing sei Mitglied einer Landsmannschaft,
die sich sehr klar nicht von den Wehrmachtsverbrechen des Zweiten Weltkrieges abgrenzt.
So Pfarrer Dorn. Interviewanfragen per Mail und Anrufbeantworter lässt die Landsmannschaft Herzinia unbeantwortet. Stefan Peters war Burschenschaftler, hat sich aber losgesagt und später wissenschaftlich zu dem Thema gearbeitet.
Im Coburger Konvent, wo ja die Landsmannschaft zugehört, in dem der Bischof halt eben Mitglied ist, ist rechtskonservativ. Da gibt es hier und da auch mal eine Figur, die rechtsextrem auffällt, aber man kann nicht sagen vom Verband her, dass das ein rechtsextremer Verband ist.
Weil sich das nationale Selbstverständnis eines solchen Männerbundes und ihr Selbstverständnis des christlichen Glaubens gegenseitig ausschließen. So begründet eine Unterzeichnerin in den Kommentarspalten der Petition ihre Unterschrift. Eine andere Unterzeichnerin kritisiert das Frauenbild. Der Coburger Konvent versteht sich als Schutzraum für Männer, weil an Universitäten heutzutage der Genderclash härter denn je geführt wird, sind unsere Rückzugsorte unbezahlbar, heißt es auf der Homepage der Dachorganisation. Man habe nichts gegen Emanzipation von Frauen, aber scharf fechten sei eben Männersache. Für die alte Prager Landsmannschaft Herzinia ist Fechten mit scharfen Waffen Pflicht. Der sächsische Bischof schaut auf diese Kämpfe zurück als sportliches Abenteuer in Jugendzeiten. Verharmlosend findet das Peters.
Es ist kein Sport, sondern der Hintergrund ist ja, dass ich mich dieser männerbündischen Gemeinschaft unterwerfe. Ich stehe ja nicht da in einem Duell, sondern ich trete ja für meine Gemeinschaft gegen jemand anders aus einer anderen Verbindung halt eben an. Da geht es dann gar nicht mehr um das Individuum als solches, sondern lediglich, wie ich für etwas Höheres dienen kann.
Auf der Homepage der alten Prager Landsmannschaft Herzinia heißt es zum Thema Mensur: Das Alter einer Tradition ist kein Indiz für reaktionäre Tendenzen. Uns zwingt niemand zur Mensur. Wir wollen sie. Die Mensur ist eine Möglichkeit, Einsatzbereitschaft für die Gruppe zu dokumentieren, die in dieser Form mit anderen Mitteln nicht vorstellbar ist. Einen grundsätzlichen Widerspruch zum Christentum sieht Peters nicht. Der Blick in die Geschichte zeige, dass Werte und Bewertungen von Gewalt, Kriegen und Waffen beispielsweise dem kirchlichen Wandel unterliegen.
Muss man immer genau gucken, welche Ausrichtung der evangelischen Kirche ist es und wie wird es gerade gelebt. Ist sie eher konservativ oder ist es eher eine Kirche im Aufbruch, die auch eine Gleichwertigkeit der Geschlechter sehen will, auch was Homosexualität angeht, kein Problem mit hat. Und dann wäre da auch ein Widerspruch drin.
Politische Fragen als Nagelprobe für den Glauben? Eine Denkweise, die für Otto Guse, den Präsidenten der Sächsischen Landessynode, ziemlich abwegig ist.
Die Landeskirche ist ja nun eine Körperschaft öffentlichen Rechts, die Christen aller politischen Richtungen vereinen will. Da gibt es sowohl Christen, die einen sehr wertekonservativen Lebenswandel führen und befürworten, als auch Linksliberale. Aber uns eint ja nicht eine gemeinsame politische Richtung, sondern eine gemeinsame Hoffnung auf unseren Herrn.
Und doch scheiden sich die Geister in der Sächsischen Landeskirche. Die Bischofswahl 2015 galt als Lagerkampf zwischen Liberalen auf der einen und Konservativen auf der anderen Seite. Mit markigen Tönen hatte Renzing immer wieder deutlich gemacht, wo er steht. Homosexualität entspreche nicht dem Willen Gottes, sagte er gegenüber der Welt noch wenige Tage vor der Wahl. Renzing kann sie denkbar knapp nach 6 Wahlgängen mit einer Stimme Vorsprung für sich entscheiden. Ist dieser Konflikt neu entfacht? Pfarrer Dorn aus Leipzig, ist das zu einfach.
Die Frage ist, die Landeskirche und dieser Bischof, sind die tatsächlich so positioniert, dass es den Herausforderungen in Sachsen 2019 entspricht?
Bischof Renzing hat die Initiatoren der Petition mittlerweile zum Gespräch eingeladen und kommt ihnen auf halbem Weg entgegen. Er distanziert sich von einem Vortrag, den er 2013 im Umfeld der neuen Rechten gehalten hat. Und er möchte Erwartungen dämpfen.
Naja, ein Landesbischof wird von allen Richtungen gezerrt. Natürlich fordern die einen härtere Worte, die anderen fordern mehr Zurückhaltung in politischen Fragen. Und wir versuchen als Landeskirche auch da wieder den Ausgleich zu schaffen.
Jennifer Lange berichtete aus Sachsen. Gestern Abend hat der wichtigste jüdische Feiertag Yom Kippur begonnen. Im Deutschen wird er auch Versöhnungstag genannt, da Gott den Juden an Yom Kippur die Sünden vergibt. Frauen und Männer verzichten 25 Stunden lang auf Nahrung. Viele Juden verbringen den ganzen Tag bis zum Fastenbrechen heute Abend in der Synagoge. In Israel sind am Yom Kippur alle jüdischen Restaurants und Cafés geschlossen. Das gesamte öffentliche Leben steht still. Auch alle Grenzübergänge sind dicht, auf den Straßen fahren kaum Autos, denn Yom Kippur ist auch ein Ruhetag. Benjamin Hammer war gestern für uns in Israel unterwegs.
Tel Aviv, gestern um etwa 15.30 Uhr. Ein Motorradfahrer rast über eine Kreuzung, um noch bei Grün über die Ampel zu kommen. Tel Aviv 3 Stunden später. Alle Autos und Motorräder stehen nun am Straßenrand. Die Stadt kommt zur Ruhe. Die Sonne ist untergegangen. Damit beginnt der höchste jüdische Feiertag, Yom Kippur. Er beginnt am Dienstagabend und endet 25 Stunden später. Die Straßen haben jetzt Kinder übernommen. Sie fahren mit ihren Fahrrädern durch die Stadt, durch ein Land, in dem das öffentliche Leben zum Stillstand kommt. Die Flughäfen geschlossen, ebenso wie alle Grenzübergänge, auch alle Geschäfte, Tankstellen und Restaurants, mit Ausnahme arabischer Orte, haben zu. Die Fernseh- und Hörfunkkanäle senden nichts.
So it's a very special day. I love it.
Für Esther Pikarski ist Yom Kippur ein sehr spezieller Tag. Pikarski ist ultraorthodoxe Jüdin, die Frau eines Rabbiners und selbst eine Expertin der Tora.
When I used to go with our children to the synagogue on Yom Kippur in the morning.
Als ich früher noch zusammen mit meinen Kindern in die Synagoge gegangen bin, am Morgen des Yom Kippur, da hielten wir an einem sehr großen Baum an. Wir standen dort, es fuhren keine Autos. Und ich sagte meinen Kindern, schließt eure Augen. So klingt die Welt in Wirklichkeit. Yom Kippur ist ein Tag der Sühne und der Versöhnung. Im dritten Buch Mose steht, dass die Gläubigen von ihren Sünden gereinigt werden vor dem Herrn. Yom Kippur ist ein Fastentag und das bedeutet, 25 Stunden lang darf weder gegessen noch getrunken werden. Es ist komisch zu sagen, dass ich Yom Kippur mag, sagt Esther Pikarski, denn ich mag es zu essen, aber ich mag auch diesen Tag, an dem ich faste. Es ist ein Tag, an dem wir uns von jeder Form von Körperlichkeit loslösen und vom Alltag. Es ist ein Tag, der uns mit Gott verbindet und mit uns selbst.
It's a day of connecting to God. It's a good day of connecting to yourself.
In einer kleinen Synagoge im Norden von Tel Aviv ist es brechend voll. Viele der Gläubigen tragen weiße Kleidung. Manche von ihnen verbringen fast den gesamten Yom Kippur, also 25 Stunden, in den Synagogen und gehen nur zum Schlafen nach Hause. Nicht religiöse Juden können sich dem Tag nicht vollständig verschließen. Und die meisten von ihnen haben damit auch gar kein Problem. Die Israelin Dana Sperandeo, etwa 40 Jahre alt, fährt an diesem Abend mit ihrer Familie Fahrrad. Ich mag Yom Kippur sehr. Es ist der einzige Tag, an dem man sich wirklich ausruhen und nichts tun kann. Man hat die Möglichkeit, in Gedanken zu versinken und Dinge zu machen, die nicht zur Routine gehören. Danas Ehemann Ido sieht das anders. Er mag Yom Kippur nicht. Der Tag ist deprimierend. Er ist ohnehin traurig. Und dann liest man in den Zeitungen auch noch immer wieder Geschichten über den Yom Kippur-Krieg. Das macht es nicht einfach und ich bin froh, wenn der Tag vorüber ist. Yom Kippur im Jahr 1973. Eine Koalition arabischer Länder startete einen Überraschungsangriff. An jenem Tag also, an dem Israel besonders verwundbar war, weil das öffentliche Leben weitgehend stillstand. Der Krieg dauerte knapp 3 Wochen und forderte viele Opfer auf beiden Seiten. Für viele Israelis ist der Yom Kippur-Krieg bis heute ein Trauma. Heute befindet sich die israelische Armee am wichtigsten jüdischen Feiertag in erhöhter Alarmbereitschaft. Auf den Straßen von Tel Aviv ist davon aber nicht viel zu spüren. Ich glaube, es ist der einzige Ort auf der Welt, erzählt die Israelin Dana, an dem es so etwas wie einen Tag ohne Autos gibt. Die Straßen sind so ruhig und die Nacht ist es auch. Und so bietet der Feiertag auch für Nicht-Juden neue Perspektiven. Wer wissen will, wie sich ein Leben ohne Autos anfühlt, sollte Yom Kippur in Israel verbringen.
Benjamin Hammer war gestern am Vorabend zu Yom Kippur in Israel unterwegs. Viele Juden suchen heute ausschließlich geistige Beschäftigung, weil Yom Kippur ein ernster jüdischer Feiertag ist. So zum Beispiel beim Gottesdienst in der Synagoge, zu dem heute Lesungen aus der Bibel gehören. Doch mit einigen Textstellen der historischen Schriften können moderne Juden schon mal Probleme haben. Ein Standpunkt von meinem Kollegen Gerald Beiroth.
Nie habe ich bei einem Torahaufruf so sehr geschluckt wie das eine Mal an Yom Kippur. Eigentlich ist ein Torahaufruf eine besondere Ehre. Man darf vor der geöffneten Textrolle stehen, einen Segensspruch rezitieren und dabei stehen, während eine Bibelpassage erklingt. Jemand wollte mich aufrufen zu einer Passage, in der der Satz vorkommt: Einem Männlichen sollst du nicht beiwohnen, wie man einer Frau beiwohnt. Ein Greuel ist es. Und etwas später: denn wer irgendeinen von diesen Gräueln begeht, die Seelen derer, die es tun, sollen ausgerottet werden aus der Mitte ihres Volkes. Ich kenne ziemlich viele Witze zu dieser Passage, von schwulen Männern, die feixen. Ich wohne Männer nie bei wie Frauen. Ha, ha, ha. Ich kenne auch historische Erklärungen, dass das Wort Gräuel, Toeva, auf fremde Kulte anspiele, von denen sich die Tora abgrenzen wolle. Langjährige Liebesbeziehungen zwischen zwei Männern könne sich die Tora wohl nicht vorstellen. Eher sei wohl an die schnelle Nummer zwischen zwei Männern gedacht, womöglich noch mit Machtgefälle, wenn der Herr seinen Knecht benutzt. Die Erklärungen sind alle schön und gut und plausibel, aber der Satz steht in der Tora, in der heiligen Tora, und das schmerzt. Mich aufrufen zu wollen, einen schwulen Mann, dahinter stand sicher eine gute Absicht, die wohl darin bestand, dem Text Kontra zu geben und zu zeigen, dass Lesben, Transgender und Schwule in der Synagoge präsent seien und dass man unsere Gegenwart gutheiße. Ich bin normalerweise sehr dafür, sich an der Tora zu reiben. Meist plädiere ich dafür, die schwierigen Stellen im Gebetbuch zu belassen, statt alles zu glätten. Gerade liberale Gemeinden bügeln schnell gerade, was krunkelig erscheint. Da sollen statt Götzenbildern plötzlich Vorurteile und Aberglaube ausgerottet werden. Ich finde die Formulierung von den ausgerotteten Vorurteilen furchtbar und fühle mich in ziemlich vielen Vorurteilen bestätigt, wenn ich das höre. Die Stelle mit den Männern und dem Gräuel lesen viele liberale Juden an Yom Kippur auch nicht. Und ich kann nicht behaupten, dass sie mir fehlt. Den Aufruf zur Gräuelstelle in der Synagoge, die die traditionellen Texte liest, den habe ich übrigens nicht mehr bekommen. Irgendjemand hat da wohl einen Fehler gemacht. Aber warum eigentlich an menschliches Versagen glauben? Ich möchte mir viel lieber vorstellen, dass der Himmel ein spätes Einsehen hatte.
Das war der Standpunkt von Gerald Beiroth. Japanerin Marie Kondo hat das Aufräumen als Weg zu einem erfüllteren Leben entdeckt. Was sie glücklich gemacht hat, teilt sie inzwischen mit vielen anderen Menschen. Sie hat Bücher über das Aufräumen geschrieben und gibt Aufräumtipps per Video im Internet. Das Ganze klingt banal, hat aber auch eine spirituelle Seite. Denn die Japanerin ist offenbar von shintoistischen Vorstellungen beeinflusst. Shintoismus ist die traditionelle Religion Japans. Sie ist geprägt von animistischen Vorstellungen, wonach die gesamte Welt beseelt ist. Sven Arnert hat mit Harinke Fugmann über Marie Kondo gesprochen. Er ist der landeskirchliche Beauftragte der Evangelisch-Lutherischen Kirche in Bayern für geistige und religiöse Strömungen der Gegenwart.
Hoch im Kurs des weltweiten Aufräumbooms steht die Japanerin Marie Kondo, die ihrer Entrümpelungsmethode einen magischen Dreh gegeben hat. In zahlreichen Büchern, einem Netflix-Format und, wer es sich leisten kann, auch persönlich, bietet sie ein Tabula-Rasa-Programm an, das nicht nur blaue Säcke füllen lässt, sondern auch die Seele aufhellen soll.
Meiner Meinung nach ist das Aufräumen der kürzeste Weg zur Selbsterkenntnis. Ihr Besitz, also alles, was sie umgibt, erzählt ihnen die Geschichte ihrer Entscheidungen. Das Aufräumen ist wie eine Inventur ihrer Persönlichkeit, bei der sie entdecken, wer sie sind und was sie wirklich wollen.
Marie Kondos Methode gleicht einem Ritual. Stehen wir einmal vor dem Haufen Gerümpel, das wir in der Mitte eines Zimmers aufgetürmt haben, schenken wir den Dingen unsere ungeteilte Aufmerksamkeit. Was uns glücklich macht, behalten wir und legen es systematisch in Kästen und Regale. Dem Rest, der ausgedient hat, sagen wir Lebewohl und danken für die Mühen, die beispielsweise Socken auf sich genommen haben, um unsere Füße zu schützen. Harinke Fugmann sieht Marie Kondos Aufräumwelt in bester japanischer Tradition. In seinem Aufsatz »Aufräumen als heilige Handlung« analysiert er Marie Kondos spirituelle Dimension.
Sie beschreibt, dass Dinge eine Pause brauchen. Also die Reisetasche, die braucht dann eben die Pause, die muss sich ausruhen. Sie beschreibt, dass Gegenstände Rudelwesen sind, also Socken zum Beispiel, würden sich eben einsam fühlen, wenn sie alleine sind. Deswegen muss man sie eben mit anderen Socken zusammen aufbewahren. Also das sind alles Metaphern, wo sie von einer starken Lebendigkeit der Gegenstände ausgeht. Ich vermute mal, dass das im japanischen Kontext nicht wirklich überraschend ist, sondern dass es wahrscheinlich da eher sozusagen eine sehr populäre Vorstellung ist. Und vor dem Hintergrund erklärt sich dann eben ihre Empfehlung, dass wenn man Dinge gehen lässt, sie wegschenkt, wegwirft und so weiter, dass man sie eben vorher auch segnen kann.
Auch wenn Marie Kondo mit ihrer Aufräummethode explizit keine esoterischen Ideen vermitteln will, streift sie doch spirituelles Terrain und hat scheinbar Höheres im Sinn. Besucht sie eine Klientin, setzt sie sich zunächst auf den Boden, begrüßt die Wohnung und bedankt sich bei ihr. Ein durchaus theatralischer Akt, dessen Wurzeln bis in die japanische Volksreligion, dem Shinto, reichen und ihr eigenes Erweckungserlebnis dokumentieren. Nach einem nervösen Zusammenbruch als Folge einer Aufräumneurose fand sie angeblich den Schlüssel zu ihrer KonMari-Welt.
Das ist, glaube ich, eine Vorstellung, die man wahrscheinlich in Japan ganz normal findet, kann ich mir nur so erklären, eben dass selbst Häuser, Wohnungen, Zimmer ja sozusagen eine Art von Lebendigkeit oder von Göttlichkeit haben. Und hier findet quasi eine Art Offenbarungserlebnis statt, muss man fast schon sagen. Und in diesem Augenblick erkennt sie eben diese Schlüsselregel, die dann für ihre Aufräummethode so relevant ist. In dem Moment, wo sie dann sozusagen wieder erwacht, hat sie eben diesen Schlüssel. Man muss den Gegenstand in die Hand nehmen und wenn er einen glücklich macht, dann darf man ihn behalten.
Harinke Fugmann sieht darin Bezüge zum Shintoismus, der im 19. Jahrhundert formulierten Staatsreligion Japans. Als Japan dabei war, ein Nationalstaat zu werden, entwickelte sich diese Form der Religiosität, um den japanischen Bürgern eine spirituelle Identifikation im neuen Nationalstaat zu geben. Im Kern ist der Shinto eine unsystematische Religion, die Raum bietet für sehr individuelle Vorstellungen von Göttlichkeit und der Beseeltheit der Dinge.
Es gibt im Shinto keinen Gründer. Es gibt so gut wie keine Lehren, die man glauben müsste. Es gibt keine heiligen Schriften, die verehrt oder gelesen würden. Der Shinto basiert im Grunde genommen auf dem rituellen Tun in Schreinen. Also man besucht einen Schrein und nimmt teil an einem Ritual. Und man muss dazu auch gar nicht unbedingt wissen, was das für ein Gott ist, zum Beispiel, der da verehrt wird. Es ist eigentlich noch nicht mal nötig zu wissen, welcher Gott das genau ist.
Das tieferliegende geheime Thema meines Ordnungs- und Aufräumstils ist der geheiligte Raum. Es geht mir darum, Ihnen zu vermitteln, wie Sie ein Zimmer in einen geheiligten Raum verwandeln können und somit aus Ihrem Zuhause einen Kraftort machen, an dem eine Atmosphäre der spirituellen Reinheit herrscht.
Bis zu einem halben Jahr kann dieser meditative und doch so handfeste Aufräumzyklus in Anspruch nehmen. Am Ende ist die heimische Welt in Ordnung und die Seele entlastet. Ob dieses private Ordnungsglück dann spirituelle Gefühle vermittelt, steht auf einem anderen Blatt. Aus christlicher Perspektive jedenfalls ist die Transformation der eigenen vier Wände in einen heiligen Schrein schwer nachvollziehbar, meint Harinke Fugmann und gibt vorsichtig zu bedenken.
Ich kann mir gut vorstellen, dass das sozusagen im Kontext einer shintoistisch-japanischen Kultur gut verstanden wird, was sie damit meint. Aus einer christlichen Perspektive heraus würde ich immer sagen, also ich glaube, wir als Menschen haben nicht die Verfügungsgewalt, um einen Ort heilig zu machen. Schon gleich gar nicht dadurch, dass wir ihn einfach aufräumen. Also das kann ich mir gut vorstellen, dass der dann irgendwie psychologisch angenehmer ist und vielleicht auch ästhetisch schöner. Aber heiliger wird er aus meiner Sicht durchs Aufräumen an sich ganz bestimmt nicht. Also da haben wir einfach unterschiedliche Vorstellungen von Heiligkeit.
Sven Arnert berichtete über spirituelles Aufräumen mit der Japanerin Marie Kondo. Unsere Sendung aus Religion und Gesellschaft ist zu Ende. Die Redaktion hatte Christiane Florin. Mein Name ist Susanne Fritz.